Ihr lieben Leute, ich denke, ihr ahnt, was auf euch zukommt heute. Aha. Wenn man im Wilden Westen wäre, ich habe nicht nur zwei Colts heute, ich habe sogar drei. Schön, ich darf euch auch nochmal von hier aus ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen für diesen Morgen. So, ich schlag schon mal ein bisschen auf, was ich gleich brauchen werde. Okay. Oh, danke, Sigi. Das ist echt lieb. Interessant. Nico wird sich bestimmt freuen, wenn er hört, um was es heute geht. Es schließt sich fast nahtlos an das, was du gesagt hast, Nico, ergänzt deine Gedanken ein wenig. Denn wir werden heute etwas von Schafen hören, aber auch von Wölfen. Ihr wisst vielleicht, habt ihr schon oft gehört, die Wölfe sind zurück in Deutschland. Ich habe letztens gelesen, ich meine sogar um die 50 Rudel gibt es schon, besonders im Osten Deutschlands, aber jetzt wohl auch vermehrt im Süden. Und selbst von Westen kommen sie über Frankreich wieder zurück. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, welche Gefühle das in euch hervorruft, dass diese wilden Tiere wieder bei uns Heimat finden, dass aus unserem kultivierten Sonntagsspaziergangwald plötzlich wieder ein wilder Wald wird, ein Urwald wird, hat sicherlich auch einen reizvollen Gedanken, ne, dass sich dort wieder Tiere ansiedeln, die ja über Jahrhunderte eigentlich ausgerottet waren. Aber es gibt auch berechtigterweise Skepsis. Denn dort, wo Begegnungen stattfinden zwischen Wolf und Mensch, das hat man jetzt schon im Osten des Öfteren gemerkt, wo dort Schafhirten diese Begegnungen hatten, da gehen diese Begegnungen oft recht blutig aus. Letztens war wieder so ein Bericht von einem wahren Blutbad. Am Ende dieser Begegnung zwischen Wolf und Schaf lagen dann 6, 7 tote Schafe und 3 tote Wölfe. Trotz erbitterter Gegenwehr der Schafe nee, die Bilanz sieht anders aus. Dort, wo Wolf und Schaf aufeinandertreffen, da sind die Verhältnisse klar. 100% für den Wolf. Da gibt es keine toten Wölfe. Als Schaf unter Wölfen zu sein, ist kein romantischer, ist kein schöner Gedanke. Und dennoch und trotzdem greift Jesus genau dieses Bild auf in einem seiner Reden, um uns, um seinen Jüngern damals, um uns heute etwas über unser Leben und über unseren Auftrag, über deine Bestimmung zu sagen. Und ich möchte über einen Vers sprechen aus Matthäus 10, der Vers 16 im Besonderen, und so ein wenig auf den Kontext dann eingehen. Da heißt es dann in Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Bevor ich frage, was dieser Text, was dieser Gedanke für dich und mich heute Morgen im Jahr 2018 zu sagen haben, möchte ich kurz einen Blick in den Kontext werfen. Denn es gab ja eine konkrete Situation, in die das hineingesprochen wurde. Wenn man das Evangelium, Matthäus-Evangelium aufschlägt, Matthäus 10, sind wir noch ziemlich am Anfang. Aber es ist so ein bisschen problematisch zu sagen, dass das wirklich, was hier geschrieben steht, auch am Anfang des Dienstes Jesu gesagt wurde. Denn kein Evangelium ist im Grunde genommen chronologisch aufgebaut. Es gibt den Versuch, und immer wieder den Versuch, auch einfach einen historischen Ablauf in die Ereignisse, sozusagen in den Lebenslauf Jesu hineinzubringen. Und das ist auch das erste Buch, was ich mitgebracht habe. Das ist so eine Evangelienharmonie, der Versuch, die Ereignisse, die historischen Ereignisse in eine Reihenfolge zu bringen, die historisch nah an der Wirklichkeit sein könnte. Und wenn man das liest, dann merkt man, dass diese Ereignisse hier in Kapitel 10 nicht am Anfang des Dienstes Jesu steht, sondern dass schon einiges im Leben Jesu und im Dienst Jesu geschehen ist. Jesus ist schon viel rumgekommen in seinem Dienst. Dort, wo er war, hat er das Evangelium des Reiches verkündigt. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er hat seinem Volk gesagt, die Verheißung, die Erfüllung der Verheißung des Alten Testaments, sie sind in mir zu euch gekommen. In eurer Zeit, in euren Tagen, vor euren Augen erfüllt sich und soll sich erfüllen und möchte sich erfüllen, was Gott diesem Volk im Alten Testament vorhergesagt hat. Und zur Bestätigung seiner Botschaft, das wissen wir alle, hat Jesus in Vollmacht erstens gepredigt und in Vollmacht Wunder und Zeichen gewirkt. Er hat Menschen geheilt, vom Blinde sehend gemacht, Lahme gehend gemacht. Er hat sogar Tote wieder zum Leben erweckt. Unter diesen Zeichen gab es auch messianische Zeichen. Messianische Zeichen waren Dinge, die über all die Jahrhunderte nie geschehen waren, von irgendwelchen Wunderheilern und die deswegen im Bewusstsein des Volkes einen Status erlangt hatten, es waren messianische Wunder. Diese Wunder kann nur der Messias tun und er wird sie tun, wenn er kommt. Unter anderem war es die Heilung vom Aussatz und auch die Befreiung von Taubstummen, von Dämonen zum Beispiel. All das tat Jesus in seinem Leben, weil auf seinem Herzen eine Last war. Ein Brennen war im Herzen Jesu für sein Volk. Er wollte ihnen vor Augen führen, er musste ihnen vor Augen führen, welch wichtiger Punkt, der wichtigste Punkt im Leben dieses Volkes war gekommen. Gott besuchte sein Volk. Und es lag auf dem Herzen Jesu, sein Volk zur Entscheidung zu führen. Er wollte sie, er musste sie an den Punkt führen, wo sie entweder glauben würden, dass Jesus der Messias ist, und dass die Erfüllung der Verheißungen zum Greifen nah war oder eben nicht. Der Punkt der Entscheidung näherte sich. Glaube oder Ablehnung, Erfüllung oder leere Hände. Und wir merken, dass dieses Brennen, was Jesus auf dem Herzen hatte, wenn er manchmal in Dörfern und Städten war und die Menschen kamen aus allen Gegenden in diese Stadt, um ihn zu hören und er tat viele Wunder und Zeichen, Menschen wurden gesund und man sollte meinen, wow, das ist doch schon fast die Erfüllung, da würde Jesus bleiben und von da würde er weitermachen. Und er hat gesagt, nein, ich muss weiter, auch wenn es noch so gut und schön ist, ich muss auch noch in andere Dörfer und Städte. Alle müssen von mir hören, alle müssen auf diesen Punkt der Entscheidung geführt werden. Und so denke ich, ist auch der Kontext unseres Verses heute Morgen zu verstehen. Denn es geht in dem Kontext darum, dass Jesus seine Jünger aussendet. Ich denke, es war auch eine ganz praktische Überlegung, dass er sagte, wenn er alleine predigt, wird auch nur da gepredigt, wo er ist. Wenn er seine 12 Jünger aussendet, dann ist die Botschaft viel weiter gefächert. Sie verteilt sich. Und sicherlich ein Gedanke war dieser, sein Volk zu erreichen mit der Botschaft des Reiches Gottes. Und so sendet Jesus seine Jünger aus. Und er tut es damals, bis auf den heutigen Tag, wo diese Worte gelten. Siehe, ich sende euch, weil ich ein Feuer auf meinem Herzen habe. Jesus hat dieses Feuer bis auf den heutigen Tag für die Menschen, die er liebt, für die Menschen auch in deinem und meinem Umfeld. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihn und sprach, wenn ihr aber hingeht und predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahegekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf und reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, noch 2 Unterkleider, noch Sandalen, noch ein Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Ja, so sendet Jesus damals seine Jünger aus, so sendet er uns heute aus, mit einer kraftvollen Botschaft. Und er sagt uns auch heute, nehmt wenig Ballast mit, füllt euer Leben nicht mit unnötigem Krempel für diesen Auftrag. Damals, und das merken wir, wenn ihr diesen Text lesen würdet, das Umfeld lesen würdet, nähert sich alles irgendwo einem Scheitelpunkt. Alles entschied sich an der Frage nach der Predigt und in der Predigt, in dem Leben Jesu, wer war Jesus? Wer ist Jesus für die Zuhörer? An dieser Frage entschied sich alles. Die Antwort auf diese Frage macht den Unterschied damals wie heute. Und in Israel damals steuerte alles auf den Scheitelpunkt zu. Die Menschen sahen das, was er tat. Sie hörten seine kraftvolle Botschaft und es war nicht zu leugnen. Aber hier in diesem Kapitel merken wir, wie so langsam die Entscheidung fällt. Und die Entscheidung bei den Oberen des Volkes, bei denen, die das Sagen hatten, fiel gegen Jesus aus. Mit meinen Worten ausgedrückt, sagten sie Jesus, wir sehen deine Zeichen, wir sehen deine Kraft, wir hören deine Botschaft, aber sie ist nicht von Gott. Du bist ein Dämon. Du bist Beelzebub, der höchste der Dämonen. Die Antwort entscheidet. Die Antwort, wer Jesus ist, entscheidet auch heute noch. Selbst in deinem Leben, wie du diesem Auftrag, den Jesus gegeben hat, entgegenstehst oder wie du zu ihm stehst. Ob du den Auftrag, den Jesus uns gibt, den Jesus dir gibt, ob du diesen Auftrag als Last, als überflüssig, als überholt oder für andere geltend empfindest, oder ob du dieselbe Notwendigkeit empfindest und siehst, weil du dasselbe Brennen auf deinem Herzen spürst für die Menschen, die um dich herum leben und die ohne diesen Jesus unwiederbringlich verloren sind. Siehe, sagt Jesus, ich sende euch. Das sagt er hier und das sagt er auch, das sind seine letzten Worte in seinem irdischen Leben hier auf dieser Erde. Geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker. Der Text hier in Matthäus hat sicherlich auch etwas Prophetisches. Jesus beschreibt in diesem Text das, was die Gesendeten erleben werden. Und es geht weit über das hinaus, was die 12 Jünger erleben oder die 70 Jünger, die er einige Monate später aussendet. Denn als sie zurückkommen, dann lesen wir von ihnen, dass sie eine große Freude hatten. Das hört sich fast so an wie so eine Missionsfreizeit. Jesus, wir würden sofort nochmal gehen, was wir erlebt haben. Wir konnten Dämonen austreiben, wir konnten Menschen heilen, unsere Botschaft war kraftvoll, herrlich. Aber hier in diesem Text in Matthäus 10, da spricht Jesus davon, dass er uns wie Schafe unter Wölfe sendet. Ist schon ein strammer Vergleich, ein heftiges Bild, ziemlich unromantisch. Ich weiß nicht, was dieses Bild mit dir macht, wenn du dir das so vorstellst, als Schaf unter Wölfe gehen zu müssen. Jesus sieht über seine Jünger und über die Situation vor Ort hinaus. Und er macht kein Geheimnis, was durch die Jahrhunderte hindurch auf seine Jünger zukommen wird. Alles, was geschehen wird, wird um Jesu Willen geschehen. Sein Name, immer wieder, sein Name, er selbst macht den Unterschied. Um meinetwillen, sagt er da zum Beispiel in Vers 17 und 18, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln und euch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Vers 22, und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Vers 25, mich haben sie einen Dämon genannt, wie viel werden sie es recht euch nennen? Ich denke, die wenigsten von uns haben das schon so in dieser Härte und so krass erlebt. Und ich sage bewusst, Gott sei Dank dafür. Aber das hier Beschriebene ist nicht zeitlich von uns getrennt. Wir können nicht sagen, ja, vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, da war das so. Ich denke, wenn ich heute nach dieser Predigt nach Frankfurt fahren und mich in einen Flieger setzen würde, ich würde heute noch Länder erreichen, heute noch an diesem Sonntag, wo, wenn ich in den Dörfern und Städten das predigen würde, ich das wahrscheinlich genau in dieser Härte auch erleben werde. Es ist nicht weit weg von uns. Das BKA, das Bundeskriminalamt, hat im Jahr 2017 eine neue Kategorie von Straftaten eröffnen müssen. Und in dieser Kategorie von Straftaten wurden Straftaten erfasst, die antichristlichen oder christenfeindliche Motivationen haben. Und allein letztes Jahr gab es schon 100 dieser Straftat mit antichristlichem oder christenfeindlichem Hintergrund. Wir merken, dass auch in unserer Zeit, in unserem Jahr 2018, dieser Gedanke nicht fern von uns ist. Der Wind, der Jesus in Matthäus 10 ins Gesicht geschlagen hat, den er da schon gespürt hat, dieser Gegenwind, er weht auch zunehmend hier in unserem Land, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Und wer mit offenen Augen Zeitungen liest, Nachrichten hört, der spürt und merkt das. Und jetzt die Frage von heute Morgen, der Gedanke. Als Schafe mitten unter Wölfen, wie lebt man da? Wie lebst du? Vielleicht lebst, Benny, mal das Bild 1. Wir haben mehrere Chancen zu leben. Vielleicht Chance Nummer 1. War schön bei dir. Bei dir kann ich sein, wie ich bin. Na, hier in der Gemeinde haben wir vielleicht den Mut, nicht den Schafspelz auszulesen, nicht der Wolf im Schafspelz, sondern das Schaf im Wolfspelz. Als Schafe in dieser Welt unter Wölfen zu leben, könnte bedeuten, dass ich wochentags abtauche, dass es keinen Unterschied mehr gibt, dass ich einfach alles verstecke, eigentlich unsichtbar lebe in meinem Alltag. Was sicherlich schade wäre und was sich Jesus nicht so gedacht hat. Bild Nummer 2. Eine weitere Chance zu leben. Ich könnte mit dem Wolf einfach kuscheln. Ich könnte brav und artig meine Arbeit tun. Ich könnte alles tun, damit der Wolf ja nicht merkt, dass er ein Wolf ist. Und vielleicht auch ja nicht merkt, dass ich ein Schaf bin. Ich kuschel mit dem System, um ja nicht aufzufallen. Oder, Claudia, jetzt bekommst du deinen Wunsch erfüllt von heute Morgen, Bild Nummer 3. Claudia wollte gerne mal ein Kampfschaf sehen. Ne? Wir können ja auch sagen, was der Wolf kann, das kann ich auch. Soll er ruhig kommen, er wird es bereuen. Wie hat sich Jesus es gedacht, wenn er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe? Jesus sagt hier nicht, siehe, ich sende euch als Schafe in den sicheren Tod. In manchen christlichen Kreisen wird das Märtyrertum fast ein bisschen idealisiert, so ein bisschen heroisiert. Nur dem Blut von Märtyrern folgt die Erweckung. Aber ich glaube nicht, nein, Jesus verklärt hier nicht den Tod seiner Kinder im Bild von Schaf und Wolf. Jesus beschreibt hier vielmehr die Natur, das Wesen seiner Kinder, seiner Nachfolger. Wir sind Kinder, wir sind Jünger unseres Herrn. Und er war und er ist und er wird ewig sein, das Lamm Gottes. Sein Wesen ist und soll unser Wesen, unser Charakter sein. Als Lämmer, als Menschen mit Lammesart, so wie er selbst, sendet uns Jesus in eine Wolfswelt. So wie er selbst den Himmel verlassen hat, den schönsten Schafstall. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und erniedrigte sich, wurde gehorsam bis zum Tod. Er verließ den Himmel, um in eine Wolfswelt hineingeboren zu werden. Die Wolfswelt ist nicht die Natur der Schafe. Sie steht der Schafsnatur entgegen. Und kein Schaf würde freiwillig diese Welt aufsuchen. Und doch sendet uns Jesus, sendet dich Jesus genau in diese Situation hinein. Schafe, so habe ich mir gedacht, sind von Natur aus auch nicht die klügsten Tiere. Wenn wir sagen, du dummes Schaf, du Schafskopf, du Schafsohr, dann ist das sicherlich nicht von ungefähr. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. In Lukas 16, Vers 8, da macht Jesus eine allgemeine Beobachtung. Da sagt er, die Menschen dieser Welt sind klüger als die Menschen des Lichts im Umgang miteinander. Als Menschen, die bewusst in einer Schafsnatur leben und leben wollen in dieser Welt, sollten wir uns bewusst sein, mit Lammesart zu leben, macht allerhöchstens sympathisch, aber ist nicht sonderlich erfolgreich. Jesus sendet dich. Sein Herz brennt für die Menschen in deiner Nähe. Aber er sendet dich in Lammesart, mit Schafsnatur, so wie er selbst. Und weil er das genauso tut, deswegen sagt er in unserem Text, deshalb seid nun klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Auf gut Deutsch sagt er, trampel nicht einfach drauf los, wenn du heute Nachmittag vielleicht schon oder wenn du morgen wieder in die Wolfswelt hineingehst, ins Wolfsgehege. Die Art und Weise, wie du lebst, macht unter dem Strich einen Unterschied. Es wird nicht automatisch alles gut, ganz unabhängig davon, wie du lebst. Mancher Widerstand, den Christen erleben und manchmal sich sogar dessen ein wenig rühmen, könnte im Licht dieses Verses vermieden werden, wenn sie nur ein wenig klüger gelebt hätten. Manchmal meine ich so in den Gemeinden und manchmal sogar in meinem eigenen Leben so eine Art christlichen Fatalismus zu sehen. Fatalismus ist ja eine Schicksalsgläubigkeit. Das Schicksal hat alles vorherbestimmt und es kommt, wie es kommen muss, unabänderlich. Christen würden es vielleicht anders ausdrücken. Sie würden sagen, Gott hat alles in der Hand, sein Plan wird eh funktionieren. Ob ich heute Morgen den Stuhl wärme, ob ich heute Morgen in die Gemeinde gehe oder nicht. Und Jesus sagt definitiv nein, so ist es nicht. Gott, denken wir manchmal, kommt zum Ziel, ob mit oder ohne mir. Es macht keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Es macht keinen Unterschied, wer heute hier predigt. Es macht keinen Unterschied, wer die Kinderstunde macht. Es macht keinen Unterschied, wer den Lobpreis macht, wer die Begrüßung macht, wer in der Küche steht, wer hier sauber macht. Irgendwie funktioniert ja doch alles. Das macht keinen Unterschied. Das Ergebnis ist manchmal so in unseren Köpfen, ist immer das Gleiche. Aber das ist nicht so. Wie anders würden manche Dienste getan werden? Wie anders würden manche Dinge im Reich Gottes laufen, wenn die Menschen, die vielleicht irgendwann mal die Hand an den Pflug gelegt haben, aber aus diesem Grund sie wieder gelöst haben, wieder zugreifen würden? Ihre Gabe, ihre Befähigung einsetzen würden, so wie Jesus es sich so sehr wünscht, um die Dienste zu tun, die sie so gut können. Auch in dieser Gemeinde. Sei nun klug, sagt Jesus. Er sagt nicht, ich werde dich klug führen, leg du nur die Hände in den Schoß. Nein, sei klug, wie die Schlange, ohne Falsch, wie die Taube. Bei all dem bin ich natürlich froh und können wir froh sein, dass Gottes Gnade so groß ist, dass er selbst auf unseren krummen Linien immer wieder gerade schreiben kann. Aber wie viele gute Ziele in unserem Leben mussten erst jahrelange Umwege gehen und durch wie viele Tiefen gehen, um letztendlich dann nach Jahren vielleicht viel später wie gedacht zur Wirklichkeit und zur Reife zu kommen. Sei klug wie die Schlange. Die einzige Schlange, die ich in der Bibel gefunden habe, von der man etwas Kluges abgewinnen kann, ist die Schlange im Paradies. Und das gefällt keinem Theologen, was Jesus hier macht. Theologen lieben es, wenn Bilder durchgängig sind. Na, wenn etwas Gutes durchgängig gut ist und wenn etwas Schlechtes durchgängig schlecht ist. Und jetzt greift Jesus hier auf eine Schlange zurück, die schlechter eigentlich nicht sein kann. Und er lobt ihre Klugheit. Und die Schlange im Garten war, ganz objektiv gesehen, ein sehr, sehr kluges Tier. Denn sie wählte den Ort, den Zeit, die Argumente, ihr Auftreten sehr, sehr gut. Den Ort nahe am Baum der Erkenntnis, da wo es geschehen sollte, was sie vorhatte. Sie wählte den Zeitpunkt gut. Es war nicht die Zeit, in der Gott mit Adam spazieren ging, sondern irgendwann. Ihre Argumente waren wohlgewählt und aller Argumentation, allem Reden ging ein Zuhören voraus. Sie hörte zu, sie beobachtete. Und von daher war diese Schlange sehr, sehr klug. Und von dieser Klugheit, sagt Jesus, sollen wir lernen. Trampel nicht einfach drauf los. Verhalte dich klug. Klug wie diese Schlange zu sein, dabei aber ohne ihre Hinterlist, ohne ihre Falschheit, eben wie eine Taube, rein und einfältig. Wie viele Jahre hat Jesus sich Zeit gelassen, zu beobachten, zuzuhören, zu leben? In Lukas 2, Vers 52 lesen wir von Jesus, dem heranwachsenden Jesus. Er nahm zu an Weisheit, an Alter, an Gunst bei den Menschen. Wir merken, dass Jesus als Jugendlicher oder als heranwachsender junger Mann nicht auf Krawall gebürstet war. Er suchte nicht die Konfrontation als Bestätigung von Wahrhaftigkeit. Wir lesen von ihm, dass er zunahm an Alter, Gunst und Wohlgefallen bei den Menschen. Er beobachtete, er lebte, er hörte zu. Und als er dann anfing zu dienen, dann wird über ihn in Johannes 2, Vers 25 gesagt, niemand musste ihm die Menschen erklären, denn er selbst wusste, was im Menschen war. Er kennt uns, er hat uns kennengelernt, er wusste, wie wir Menschen sind. Und weil er die Menschen kannte, durch Beobachten, weil er das Leben mit offenen Augen lebte, weil er klug war und immer wieder die Perspektive Gottes suchte und einnahm, konnte er das Leben so leben, wie er es lebte, als Lamm Gottes in Lammesart. Ungeschützt, angreifbar und doch kraftvoll und durchdringend. Und viele liebten ihn deswegen, aber es gab auch Wölfe, die ihn hassten. Klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Was für ein Bild ist es also, was Jesus hier zeichnet? Schafe sind definitiv keine Windhunde, auch keine Zugpferde und auch keine Jagdfalken. Schafe sind nicht auf schönes Aussehen gestylt, nicht auf Leistung getrimmt, nicht auf Erfolg gezüchtet. Wenn Jesus sagt, dass wir Schafe sein dürfen, dann heißt das, dass er nicht die Last der Leistung auf uns legt. Sonst hätte er wirklich Hunde und Hannoveraner gezüchtet, die seinem Reich in absoluter Präsenz vorstehen und machtvoll und kraftvoll durch diese Gesellschaft sich präsentieren. Schafe bestechen durch ihre Art, durch ihr Wesen. Das Wesen, der Charakter unseres Herrn Jesus ist es, der in uns lebt. Seine Worte waren es, die kraftvoll waren, die durchdringend waren, die mit Vollmacht gefüllt waren. Es waren Worte der Weisheit. In seiner Kraft konnte er lebensverändernde Zeichen wirken. Und das ist es, was ein Schaf auszeichnet. Seine Art, seine Worte, seine Taten. Der Apostel Petrus beschreibt diesen Lebensstil, finde ich, mit ganz schönen, zusammenfassenden, wenigen Versen, aber doch so treffend. Da ist dann 1. Petrus 3, Vers 8 und 9. Schließlich sage ich euch allen, seid euch in der Gesinnung einig, habt Mitgefühl füreinander und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Seid barmherzig und demütig, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht ihnen Gutes und segnet so. Das erwartet Gott von euch, damit er euch an seinem Segen teilhaben lässt. Und wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst und seid unbesorgt. Lasst Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach der Hoffnung fragt, die in euch ist, seid immer zur Rechenschaft bereit. Doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. bewahrt ein reines Gewissen. Wenn ihr diese Worte so hört und auf euch wirken lässt, dann finde ich, dann kommt darin sehr viel Lammesart zum Vorschein. Da ist nichts von Bissigkeit, nichts von einem Leistungsdruck, den man sich als Christ oder auch als Gemeinde manchmal auferlegt, dass man in dieser Welt Christus repräsentieren muss in Reinkultur, dass man von sich Dinge abverlangt, dass man Früchte hervorpressen möchte und meint zu müssen, um der zu sein, den man vielleicht in den eigenen Vorstellungen so vor sich herträgt. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht ihnen Gutes und segnet so. Lebe auf positiv freundliche Art das Leben als Schaf, als Lamm in dieser Wolfswelt. Seid barmherzig und demütig, nicht rachsüchtig, sondern im Gegenteil, wünscht Gutes und segnet. In einer Wolfswelt wird das den Unterschied machen. Denn wirklich schön findet es auf Dauer des Lebens eigentlich die wenigsten Wölfe in dieser Welt. Viele sehnen sich danach, Schafe kennenzulernen. Das Schaf kennenzulernen, das Lamm Gottes. Und wer wird euch Böses tun oder Schaden zufügen wollen, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Schließen möchte ich meine Predigt mit nochmal Vers 14 und 15 dieses schönen Textes. Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst und seid unbesorgt. Lasst Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man von euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Doch antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Amen.